Sie hören eine Reportage von Erwin Detling. Wenn der Johann Deller auf einer Plantage mit seinen Ananas in Kontakt kommt, ist ein Bauernsohn aus dem Thurgau seine Welt in Ordnung.
Hier hat man die Ananas abgeschnitten. Wenn man jetzt hier sieht, da war die Ananas drauf, oder? Dann brechen wir die ab. Und nachher gibt es schon den Jungen, darum bin ich verliebt in die Ananas. Ja. Da sieht man schon die Junge nebenan. Jetzt kann man da.
Das Leben, die Existenz von Johann Deller, ist schon mehr als 30 Jahre mit dieser süßen Frucht, mit den rauchen und manchmal klebrigen Schalen verbunden. Es ist eine abenteuerliche Lebensgeschichte, die auf dem elterlichen Eggishof in Fruttwilen im Thurgau anfängt, ein riesiges Kapitel in Afrika beinhaltet und jetzt in Costa Rica in Zentralamerika angekommen ist. In Costa Rica hat der Johann Deller sich Zeit genommen und mir auf seiner 350 Hektar grossen Plantage erklärt, wie es dazu gekommen ist, dass ein Bauernsohn aus dem Thurgau zu einem namhaften Ananasproduzent hätte werden können. Angefangen hat alles in Fruttwilen mit einem Lehrling aus Sumatra und einer Tante, die Missionarin war.
Ich bin im Thurgau auf einem Bauernhof aufgewachsen und dort haben wir immer Lehrlinge gehabt. Und einer Lehrling war von Sumatra und der hat einmal erzählt von diesen Farmen. Das ist das eine. Und das andere war eine Tante, die ist schon über 50 Jahre in Dar es Salaam als Missionarin. Und meine Mutter hat immer die Heftchen abonniert mit den Missionsheftchen, wenn ich Afrikaner gesehen habe und einen Weissen, der den Afrikaner gelernt hat, den Traktor fahren oder zeigen, wie man ackert. Das hat mich immer schon als kleiner Bub, schon 7-jähriger Bub imponiert. Ich denke, das will ich auch mal.
Zwischen dem Wunsch, selber in fernen Ländern zu ackern und zu Traktor fahren und der Wirklichkeit des jungen Johann Deller war noch ein weiter Weg. Die Ordensschwester Jacinta hat mit ihrer Ausstrahlung und ihren Erzählungen über das Leben in Afrika im jungen Johann Deller aus dem Thurgau nachhaltig gewirkt.
Ja, die ist regelmäßig. Ich weiss noch, ich bin 1960, glaube ich, bin das erste Mal am Flughafen gestanden in Claude. Und gewunken hat, wenn die Leute zum Flugzeug ausgestiegen sind. Und wir haben dann die kleine Schwester gesehen, mit der Waldhecker-Schwester. Und das hat mich wahnsinnig beeindruckt, wie meine Tanten, meine Onkel, meine Eltern, alle sind da gewesen. Die haben die Frau, die Schwester Jacinta dermaßen verehrt, wie eine Heldin, weil die da auf dem schwarzen Kontinent kommt. Und das hat mich sehr beeindruckt.
Der Johann Deller hat früh gewusst, wohin es ihn beruflich zieht.
Ich habe immer die Idee gehabt, ich will mal helfen oder Entwicklungshilfe werden. Und in der Landwirtschaftlerschule im Eberrhein haben wir einen Gemüsebaulehrer gehabt, den Herrn Näscher. Und die haben ein Projekt gehabt in Bokassa, also in Zentralafrika. Und die haben einen Techniker gebraucht für ein Tomatenprojekt.
Der Johann Deller ist also in die landwirtschaftliche Schule Eberrhein gegangen. Und am Anfang der 70er Jahre ist es dann soweit gewesen. Der Johann Deller ist losgezogen nach Afrika.
1973 bin ich das erste Mal auf Zentralafrika geflogen. Mit einer Caravelle auf Paris und dann bin ich in Charles de Gaulle angekommen. Ich habe erst mal einen DC-10 gesehen, der dem Funkelnagel neu war. Und dann bin ich da in N'Djamena angekommen, in Tschad. Ich weiss noch, wie es gestern war, als ich zum Flugzeug ausgestiegen bin, da 40 Grad. Und da hatte es so Afrikanerinnen gehabt. Und alle hatten so Antennen gehabt, so trüllende Haare. Ich habe gemeint, ich sei auf dem Mars gelandet. Da hat so ausgesehen wie so Funkantennen. Es war unheimlich irgendwie, aber sehr angenehm. Und dann sind wir wieder weitergeflogen. Und dann bin ich dann in Bangui gelandet. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, dass eine Kolonie ist, eine Ex-Kolonie. Die haben alle noch Uniformen gehabt, wie die Franzosen, sie waren zwar schwarz gewesen. Hat mich sehr imponiert. Absolut.
Es war eine andere Zeit gewesen damals, in den 70er Jahren, wo die Entwicklungszusammenarbeit noch Entwicklungshilfe geheissen hat. Der Johann Deller hat seinen Einstieg in die Welt vom Helfen so erlebt.
Ich habe dort genau den gleichen Ferguson gesehen, wo man immer gesehen hat, eine Missionsheftlinie hat es dort gehabt. Der gleiche Traktor Ferguson, einen schönen Pflug, schöne Ecke, 40 Afrikaner um den Traktor, und keiner hat eine Ahnung gehabt, wie er benutzt wird, keiner hat eine Ahnung gehabt, wie er einen Pflug eingestellt. Ich konnte als 20-jähriger ausgebildeter Bauer, hat dann einen Pflug einstellen, alle haben gestaunt und alle haben gesagt, merci Patron, c'est formidable. Nein, das habe ich genau so erlebt, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe.
Somaloba, Johann Deller, seine Karriere als Entwicklungshelfer in der Zentralafrikanischen Republik ist dem vom Staatschef Jean Bedel Bokassa abrupt beendet worden.
Der Bokassa ist dann Kaiser geworden, hat sich selber Krone aufgesetzt, wie damals mal der Napoleon. Und dann ist die Republik Centrafrique zu Empire Centrafricain geworden. Und dann hat man die Wirtschaft hat dann nicht mehr funktioniert, die Banken hat nicht mehr mitgemacht. Und das Projekt, das die Schweizer gegeben ist dann aufgegeben worden. Und dann bin ich in Kamerun gegangen, auf eigene Faust, gehe einen Job suchen. Und dann habe ich dann gesehen, mal gemerkt, dass Afrika eigentlich sinnlos ist. Dass man alles, was man anfängt, hat irgendwie keinen Sinn. Es funktioniert einfach langfristig nicht. Dann habe ich entschieden, ich gehe auf Costa Rica. Das war 1977.
Es ist dann aber ganz anders gekommen. Der Johann Deller hat aber eins sicher gewusst. Er hat nicht wollen in die Schweiz zurück. Geld hat der Bauernsohn aus dem Thurgau keins mehr gehabt. Und der Stolz hat es ihm nicht zugegeben, die Heime in die Fruttweilen die hohle Hand herzuheben.
Ich war stolz, um meinem Vater anzuhören, da müssen wir Geld schicken und ich hatte auch kein Geld mehr. Dann habe ich einfach mich erworben auf einem Schiff zum Arbeiten. Ich war gerade 21. Und dann hat das Schiff Escal gemacht in Abidjan und dort hat es Holz geladen. Das Schiff ist etwa eine Woche lang zwischen San Pedro und Abidjan hin und her gefahren. In dieser Zeit ist mir langweilig geworden auf dem Schiff. Dann bin ich einen Job suchen. Bin ich in eine Konservfabrik gekommen, zufällig. Und dann habe ich eben gesagt, ich gehe auf Costa Rica, gehe Ananas oder Bananen anpflanzen. Und dann hat er gesagt, ich soll doch da arbeiten, wenn ich will. Und dann habe ich dort einen Job bekommen. Ich habe gedacht, etwa 3 Wochen werde ich dort bleiben, um ein bisschen Geld verdienen und gehe dann nachher wieder weiter. Aber nachher hat es mir so gut gefallen dort, dass ich dann 25 Jahre bleibe bei der Elfenbeinküste.
Jahrelang hat der Johann Deller Ananas angebaut und exportiert und auch in neue Geschäftsfelder investiert.
Ich hatte dann ein Projekt. Ich habe angefangen, Gummibäume zu pflanzen. Es ist etwa 300 Hektar Gummi gepflanzt. Und ich habe das ausgewählt auf 1000 Hektar, weil wenn man Gummi anpflanzt, dann fängt es wieder an zu regnen.
Die ursprüngliche Idee von Johann Deller, anderen Menschen mit Entwicklungsprojekten zu helfen, ist im Verlauf der Jahre nie ganz verschwunden. In der Elfenbeinküste hat sich dann Johann Deller die Gelegenheit geboten, in dieser Richtung mit der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, DEZA, nochmal aktiv zu werden.
DEZA hat mir Kredit angeboten, und zwar in der Auflage, dass man für etwa 20'000 Tonnen von Kleinbauern Ananas zukaufen. Und zwar muss man die Ananas zukaufen um einen Preis, der teurer ist als der Export. Und ich habe das nur gemacht, weil ich vertraut habe in die Schweiz. Also nicht, weil es ein gutes Geschäft gewesen wäre. Es war ja kein Geschäft gewesen, weil ich habe die Ananas einkaufen musste, teurer, als man es hätte verkaufen können. Und darum habe ich es auch akzeptiert, weil ich es auch vernünftig gefunden habe, dass man die Kleinbauern finanziell unterstützt. Dann haben die eigene Familie etwas. Es ist nicht einfach Entwicklungsgeld. Und man hat auch die Kleinbauern besucht, man hat sie interviewt. Sind alle sehr happy gewesen für die Situation. Nur habe ich das nicht als Privatmann nicht können tragen selber. Das ist unmöglich. Das Hauptproblem in Afrika ist, dass es nicht mehr regnet. Vor der Unabhängigkeit hat man genau nach Steyr geholzt. Und seit unabhängig ist jeder Minister, der mal Minister vorher wird, holzt einfach ab. Und es regnet heute etwa 3-mal weniger in der Region, wo wir vorher waren. Und wenn es 3-4 Monate Trockenzeit hat, ist für dann das praktisch unmöglich zum Arbeiten. In Tiaseli hat es etwa 10 Produzenten gehabt. Und in Zahlen 50'000 Tonnen Ananas sind produziert worden in der Region Tiaseli. Und geregnet hat es damals mal etwa 3 Meter und heute regnet es noch etwa 80 Zentimeter pro Jahr. Und hat heute kein Kilo Ananas mit der Region, kein Kilo. Und es ist nicht die politische Ursache, sondern es ist Klimaveränderung, wie es aufhört zu regnen.
Die verunglückte Zusammenarbeit mit der DEZA, der wirtschaftliche Niedergang in den Elfenbeinküsten und massive Klimaveränderungen im Anbaugebiet für Ananas haben dem Johann Deller um die Jahrhundertwende wirtschaftlich das Knick gebrochen. Er hat in der Elfenbeinküste Zelt müssen abbrechen.
Nein, schiefgelaufen ist einfach, dass die Schweizer Eidgenossenschaft, respektive der Fonds Ivoire Suisse in der Elfenbeinküste, die korrupte Angestellte hatte dort unten und haben den Kredit, der mir zugesprochen war, für andere Zwecke benutzt.
3 Jahre hat Johann Deller gebraucht, den Schock vom wirtschaftlichen und existenziellen Absturz in der Elfenbeinküste zu verarbeiten. Dann war der Kopf wieder frei für ein neues Ananas-Projekt. Das mal in Costa Rica, in Zentralamerika. Wir nehmen den Augenschein auf der Ananas-Farm von Johann Deller. Herr Deller, 2004 sind Sie hierher gekommen und haben den ersten Ernte von Ananas. Jetzt sind wir mitten in einem Feld drin und wir sehen da ein Dutzend Arbeiterinnen und Arbeiter, die direkt enden. Wie geht das vor sich?
Hola, ¿qué tal? Der Traktor, den wir jetzt hier hören, der fährt jetzt im Kreuchtempo, fährt er langsam vorbei. Die Leute laufen im Feld rein, nicht an als noch, tun die Ananas abbrechen und tun sie aufs Förderband auflegen. Dann laufen die Ananas schön der Reihe noch führen. Nachher laufen sie auf den Anhänger rauf und sie sind auch da, haben wir vier Leute im Wagen drin. Wir können also die Ananas nicht einfach abtätschen lassen wie Runkeln oder Herdöpfel, sondern wir müssen jede einzelne Ananas in die Hand nehmen und anlegen.
Die dürfen keine Druckschäden oder Fallschäden haben?
Wenn Ananas nur 10 cm oben runtergeht, hat sie eine Tasche, also einen Druckschaden, und dann wird sie faul.
Die Ananasfarm von Johann Dähler ist 350 Hektare gross. Sie hat die richtigen Bodeneigenschaften für die Produktion von Ananas. Die Plantagen erfüllt wichtige Vorbedingungen, damit der Bauer aus dem Thurgau mit seinen Leuten überhaupt wirtschaftlich Ananas produzieren kann. Die Farm liegt nahe an einem See und an einem Flughafen, nahe an einer grossen Strasse, und es gibt genug elektrischen Strom und Wasser. Auf einem Aussichtspunkt, zmitzt in der Ananasplantage, erklärt Johann Dähler, wie er nach den belastenden Erfahrungen in der Elfenbeinküste nach Costa Rica gekommen ist.
2003 habe ich ein Inserat gestartet in Costa Rica, in der Tageszeitung, dass ich eine Ananasplantage suche und eine Bananenplantage. Und dann haben sich ein Haufen Leute gemeldet, leider niemand mit einer Ananasplantage. Und dann sind wir hintergegangen, wie das zweite Mal. Da habe ich meinen Sohn mitgenommen, der gerade frisch der Lehrer rausgekommen ist. Und dem Tag, wo mein der älteste Sohn gesagt hat, Vater, wenn wir zu Costa Rica bleiben wollen, will ich eine Plantage. Ich will da nicht ewig umeinander hausieren, die Leute gehen betteln um Ananas, entweder machen wir eine Plantage oder wir gehen wieder. Dann habe ich gesagt, das ist auch meine Meinung. Und er hat mir auch so lustigerweise gesagt, wir zwei sind zusammen 35, du bist 20, ich bin 50. Also das, im Durchschnitt sind wir erst 35, dann sind wir noch jung, wir fangen an. Mein ältester Sohn und ich haben uns dort mal im März 2004 entschlossen für diese Farm. Nachdem wir praktisch anderthalb Jahre lang eine Farm gesucht haben, haben wir dann die gefunden, die Preise hat auch gestummen und die Umgebung und alles. Und wir haben dermaßen gehofft, wir können die kaufen, obwohl wir keine Finanzierung hatten dort mal, nur eine Idee. Dann bin ich zu einer Nachbarplantage gegangen, habe dort vier Ananas gekauft, vier Ananassätzlinge, und habe dann die beim Eingang haben wir die gesetzt, vier Stück. Also am 4.4.04 haben wir vier Ananas gesetzt und ich habe fest daran geglaubt, dass das mal zu laufen kommt. Wo es ist dann nochmal etwa vier Monate gegangen, bis wir die Finanzierung hatten. Und heute sind wir 13,5 Millionen Setzling auf dieser Farm. Jedes Jahr müssen wir 13 Millionen Setzling setzen.
Die Farm in Costa Rica und das Saatgut sind nicht billig gewesen.
Das Land hat damals mal eine Million gekostet. $1 Million haben wir das Land gekauft. Man kauft Setzling, man kauft von bestehenden Plantagen, dann kauft man Setzling, wo man dann setzt.
Setzling haben Sie ursprünglich mal müssen kaufen?
So ist es. Es hat über $1.300.000 gekostet. Weil Setzling, wenn man es kauft, haben sie etwa 10 bis 12 Cent gekostet. Und es ist einfach nicht anders gegangen, als wir müssen mit der richtigen Menge anfangen. Und es ist auch richtig gewesen, dass wir da zwar im ersten Jahr nicht mit weniger angefangen haben. Wenn wir weniger gepflanzt hätten, wären wir immer noch im Üben. Weil man kann nicht Ananasproduzent ein bisschen sein. Man muss entweder richtig sein. Es braucht mindestens 15.000 Tonnen, dass man überhaupt mitreden kann. Sonst wird man nicht für voll genommen.
Die Investition, die Sie also am Anfang gemacht haben, von mehr als $1 Million, wie können Sie die amortisieren? Was haben Sie da für einen Zeithorizont?
Also ich denke, in 5 Jahren sind die Setzling gezahlt. Weil es gut ist bei den Ananas, die gibt nachher jedes Jahr, gibt jede Mutterpflanze im Stand bis 4 bis 5 Setzling produzieren. Ich könnte das auch theoretisch auch Setzling verkaufen, um die Million wieder reinholen, wenn ich will. Aber das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen ja eigentlich aufbauen.
Die Ananasproduktion, so wie sie der Johann Dähler in Costa Rica betreibt, ist zwar technisiert. Sie beinhaltet aber gleichzeitig immer noch eine enorme Menge an Handarbeit.
Jeder einzelne von diesen Ananassätzchen muss von Hand in einem Abstand von 15 bis 20 cm in den Boden gesteckt werden. Wie kommt jetzt das, dass man die nur ganz leicht in den Boden steckt und dann trotzdem schlägt die Wurzeln?
Wir haben eine sehr gute Bodenbearbeitung gemacht im Voraus. Wir haben das Land, und wir tun nie Boden pflügen oder ackern, wenn es nass ist. Das sind sehr, sehr gute Bodenstrukturen, Bodenkrumen sind vorhanden. Und dann, also ich sehe da mit dem Fuß, da sind wir ein bisschen andrücken. Das ist, dass die Wurzeln gerade Bodenschluss haben und dann wachsen sie.
Nach welchem Lohnsystem arbeitet die Ananaspflanzer?
Die arbeiten im Akkord. Der Grundakkord ist 2000 Setzlinge im Tag. Das sind junge, kräftige Burschen. Die wollen ein bisschen mehr verdienen. Die können dann vielleicht 1,5 bis 3000, sogar bis 4000 können sie machen. Dann verdienen sie einfach doppelt so viel als normal. Und die Leute sind auch sehr motiviert. Das sind Leute, die gehen von einer Plantage zu der anderen. Heute arbeiten sie da, morgen sind sie vielleicht in einer anderen Plantage, nachher kommen sie wieder. Und das sind Leute, die sehr professionell arbeiten.
Der Akkordarbeiter kommt heute Abend den Lohn über oder pro Monat?
Nein, alle 14 Tage. Und zwar tun wir dort Löhne alle 14 Tage auszahlen, dass sie auch das Geld sofort haben.
Wer heute im Ananasgeschäft will erfolgreich sein, muss den Weg von der Ananas vom Setzling über die Ernte, die Verpackung und den Transport können dokumentieren. Das ist der Grund, warum auf der Plantage von Johann Dähler über jede bepflanzte Fläche genau Buch geführt wird.
Wir tun bei Ananas setzen wir wie ein Blatt und machen wie einen Geburtsschein. Und dann kommt eine Anzahl Setzlinge, wenn wir dann gespritzt haben, wenn wir düngt haben. Und das ist genau nachzählt. Also wir wissen genau, wie viele Setzlinge, wie viele Steckling wir haben.
Das Datenblatt über die Ananasproduktion hält auch fest, wie viel Chemie, Nährstoff und Dünger auf der Ananasplantage verspritzt werden. Was wird da über die Ananaspflanze gespreit?
Also wir spritzen verschiedene Sachen. Erstens müssen wir mal die Wurzeln behandeln, das ist wie beim Zahnarzt. Es gibt ein kleines Käferli, das regelmäßig die Wurzeln frisst. Und wenn man die nicht behandelt mit dem, das heisst Mockab, schmeckt es wie nach Knoblauch. Wir haben es vorher nicht geschmückt, als wir in den Feldern waren. Das ist sehr wichtig für in den ersten drei Monaten, wenn dann das gesetzt werden. Weil die Käferli, wenn dann das kleine Wurzeln macht, fressen die Käferli die immer weg.
Die Ananaspflanzungen von Johann Dähler werden während dem Wachstum mehr als ein Dutzend Mal gespritzt, zum Beispiel mit Fungizid. Der Bauer aus dem Thurgau unterscheidet bei den Spritzvorgängen zwischen Chemie und Nahrung.
Dann spritzen wir auch ein Fungizid. Das ist gegen Phytophthora, wie die Bauern in der Schweiz kennen, das oder den Erdöpfel. Das war eine grosse Krankheit früher, die man heute ziemlich unter Kontrolle hat in der Schweiz, auch da. Das ist gegen Phytophthora-Fühlis. Da kann der ganz stark gesund sein und am Morgen kann der angesteckt werden, dann verfault er. Da müssen wir spritzen. Und dann das Wichtigste ist die Hauptarbeit. Und immer, wenn ich die Maschine sehe, geht es mir genau umgekehrt als die Grünen, wo alle die Naturschützer, die sagen, jetzt wollen wir in der Chemie spritzen. Dabei sind von diesen 12 Spritzungen sind 80% ist nur Dünger. Harnstoff und Potas. Und das ist, ich schaue immer die Ananas anschauen wie Menschen, wie Tiere. Oder die, die uns erzählen, man sollte biologisch sein. Ich bin der Erste, der am liebsten nur biologisch verkaufen würde, ja viel mehr verdienen. Aber wir müssen denken, das sind wie Menschen, die da innen stehen und nichts Futter bekommen. Und wenn man denen Dünger gibt, essen die. Ich meine, sie können auch keine Spiegeleier machen, ohne Eier zu schlagen. Und alles, was man zum Boden ausnimmt, muss man im Boden wieder zurückgeben. Früher hat man Häuslegüle oder hat Mist aufs Feld tun, dass man mehr Ertrag hat. Und da unten, weil es eben riesengroß ist, weil man eben auch kompetitiv sein auf dem Markt, macht man es technisch. Aber das ist überhaupt kein Gift, sondern das ist effektiv Nahrung. Genau wenn Sie Hunger haben, dann sind Sie in Teller Suppe. Und genau das Gleiche geben wir die Ananas, geben wir das Essen.
Die Ananas ist ein rustikales Produkt. Es ist dem Wind und dem Wetter ausgesetzt. Konsumenten haben aber hohe Ansprüche auf die Qualität und auf das Aussehen von dieser tropischen Frucht. Die darf nicht ganz grün sein, sonst scheinen Konsumenten hier in Europa die Idee zu haben, die Ananas seien nicht ganz reif. Wenn die Ananas zu gel sind in der Farbe, entsteht bei den Käufern der Eindruck, die Frucht sei nicht mehr frisch und vielleicht innen schon halb voll. Der Johann Deller versucht bei Grosskunden, Supermarktketten und in den Medien Aufklärungsarbeit zu leisten und ein paar Missverständnisse über das äussere Erscheinungsbild der Ananas auszuräumen.
Ich bin dran am Kämpfen mit meinen Kunden, sage, verkaufen doch grüne Ananas, weil die ist genau gleich gut. Hört auf mit der gelben Ananas. Erstens sind die Ananas anfälliger, die kommen viel faul an. Und das schadet eigentlich am Image und der Qualität der Ananas, dass die gelb fahren. Ich versuche es auch immer wieder bei den Supermärkten zu anbringen. Aber die Supermärkte sagen, Kunden wollen gelbe und das ist sehr schwierig, aber es ist nicht ausgeschlossen. Ich denke, dass wir in ein paar Jahren nicht mehr Detail machen müssen.
Die Ananas-Produzenten werden in Costa Rica überwacht, was sie im Verlauf der Produktion auf die Ananas dürfen spritzen.
Wir haben jede Woche ist jemand vom Minister Agricultur bei uns im Büro und schaut alle Spritzpläne, alle Spritzmittel kontrollieren, auch unsere Spritzmittellager. Wir haben jedes Produkt getestet und geprüft. Man darf also nicht irgendetwas spritzen, das nicht offiziell erlaubt ist von der Costa Rica Regierung.
Das Netz der Kontrolle beim Anbau von Ananas hört aber nicht in Costa Rica auf. Wer Ananas will exportieren, wie der Johann Deller, muss strenge Bedingungen erfüllen.
Also wir haben wahnsinnig strenge Auflagen. Zum Beispiel wissen Sie, dass man in der EU seit 06 kann man nicht mehr exportieren, wenn man nicht Eurocap zertifiziert ist. Und Eurocap zertifiziert heisst, man muss respektieren, dass man keine Wald umhaut, man muss respektieren, dass alle Löhne zahlt sind, dass alle Angestellten Verträge haben, Mindestlohn vom Staat festgesetzt ist. Es müssen alle können auf Toiletten, Männer und Frauen, auch Toiletten auf dem Feld draussen. Wir haben also fahrbare Toiletten, die Mikro. Und das ist alles ganz knallharte Auflage. Auch Masken müssen die Leute anlegen zum Spritzen.
Ein neuer Tag von der Ananasernte ist angebrochen. Der Johann Deller ist jedes Mal gespannt, wie die Qualität der Früchte ist und was für Erträge pro Hektar zu erwarten sind. Was sagen Sie zu der Qualität, die Sie jetzt heute sehen?
Heute ist es tadellos. Es ist nicht immer tadellos. Aber heute sind die Früchte, man ist auch ein wunderschönes Feld. Sie ist gesund und sie sind jetzt tadellos. Die anderen sind nicht zu gelb und nicht, sind nicht zu grün. Das sind genau richtig.
Und von der Größe?
Die Größe ist auch ideal. Es sind grosse und kleine natürlich. Aber das ist gut. Da werden etwa 90 Tonnen Haar pro Hektar auf dem Feld.
Und das ist ein guter Schnitt?
Das ist gut, ja. Jedes Mal Küste haben wir 35 Tonnen gehabt. Und da geht doppelt so viel Ertrag.
Nach dem Ernten der Ananas kommen die Früchte zum Desinfizieren in ein Wasser und dann in ein Wachsbad. Ein Teil der Ananas werden auf dem Förderband in grosse Pelter abgeleitet. Es handelt sich um Früchte, die zum Beispiel klein sind oder die zu kleine Kronen haben. Andere Früchte sind krank oder faul oder sie haben beim Transport Quetschungen erlitten. Die ausgesonderten Ananas schickt Johann Deller in eine lokale Saftfabrik. Die liefert dann den Saft dem Johann Deller zurück. Und der Johann Deller exportiert den Ananassaft. Er wird zum Beispiel bei uns in Tetra-Packungen in Supermärkten verkauft. Die Ananas hat Kronenblätter, die fast so gross sind wie die Frucht selber. Braucht es diese Blätter? Haben sie einen Einfluss auf die Qualität der Früchte? Der Johann Deller meint dazu.
Die Ananas ist eben der Königin der Früchte. Und ein Ananas ohne Krone sieht aus wie ein Runkel. Und das ist eben auch ein Zier. Ein Ananas gibt man viel in einen Früchtekorb oder in einer Käseplatte, stellt man die ganze Ananas und ist viel schöner. Das ist eigentlich nur zur Zier, rein nur zur Zier.
Was gilt bei der Ananasproduktion? Ist grösser auch besser?
Die Amerikaner wollen big, big. Die wollen einfach immer gross sein. Grösser ist besser, obwohl eine kleine Ananas besser ist als eine grosse. Aber die Amerikaner wollen einfach die grossen Kaliber und Dänen und Schweden wollen lieber die kleinen.
Was machen Sie denn mit den ganz kleinen Ananas?
Die ganz kleinen verkaufen wir als Baby-Ananas, die ganz kleinen, wenn wir genug haben, und sonst machen wir Saft draus.
Der Johann Deller hat in der Elfenbeinküste in der Ananasproduktion schmerzliche Erfahrungen gemacht. Er ist am Ende der 90er Jahre in Afrika geschäftlich gestrauchelt und hat aus eigenen Fehlern und von denen von seinen Partnern ein paar Lehren gezogen. Eins der Grundprobleme ist die Liquidität. Und so wird jetzt auf Kredit kein Kilo Ananas mehr aus Costa Rica exportiert.
Wir verlangen quasi Geld gegen Ware, Ware gegen Geld. Lassen wir eigentlich nichts mehr aufladen, das nicht zahlt ist. Costa Rica ist ein Entwicklungsland, aber ein fortgeschrittenes Entwicklungsland. Wir haben also Interbanking, Internet, alles tiptop, ein Banksystem. Also man kann da nicht mehr den lokalen Banken die Schuld geben, wenn man nicht will zahlen in Europa. Wir sehen im Bildschirm, der Kunde hat zahlt und der kann sogar Sekretärin allein die Ware freigeben.
Der Preis der Ananas ist vom Weltmarkt abhängig. Die schönsten Früchte nützen nichts, wenn sie nicht mit einem Profit verkauft werden können. Der Johann Dähler ist für kostarikanische Verhältnisse ein grosser Produzent. Trotzdem ist seine Produktion global gesehen nur ein Tropfen auf einem heissen Stein. Wenn die Preise runtergehen, ist der Johann Dähler auf die ganz Grossen im Geschäft angewiesen. Wenn nämlich die Agrarmultis an der Menge der produzierten Ananas anschrauben, profitieren auch kleine und mittlere Anbieter im weltweiten Ananasgeschäft.
Wenn ich zum Beispiel als Johann Dähler mit sagen wir 1 Million Karton im Jahr meine Menge reduziere, dann merkt niemand etwas, dann passiert nichts. Hingegen, wenn Del Monte oder Dole ihre Menge reduziert, 3 Wochen lang, dann gehen die Preise aber wieder rauf. Und die Rechnung macht Del Monte oder Dole, dass sie mehr verdient, wenn sie ein Schiff nicht schickt, dafür eins nachher und dann wieder Geld verdient. Und von dem Windschatten profitieren wir alle.
Wenn man am scharfen Wind vom Weltmarkt ausgesetzt ist, wie der Johann Dähler mit seinen Ananas, kann man über den Sinn oder den Unsinn von Preiskartell zu überraschenden Schlussfolgerungen kommen. Gibt es denn im globalen Ananasgeschäft ein Kartell?
Es wäre gut, wenn es ein Kartell wäre. Es wäre viel besser für alle. Man würde nämlich alle mehr verdienen und hätte weniger Stress. Und die Leute würden nämlich genau gleich viel zahlen für die Ware. Und es gibt eine grosse dermassen eine Verdrängung, dass so viele Leute kaputt gehen, dass am Schluss nur noch 3 sind. Und dann haben wir eine schlimme Situation, wieder vor einem Kartell, wo ein Kleinbauer einfach seine Ananas garantiert hat. Was machen die grossen Firmen? Sie übernehmen einfach einen um den anderen. Am Schluss haben wir ein schlimmeres System als Kartell.
Die grossen Bereinigungen im weltweiten Ananasgeschäft sind schon passiert. Wie viele grosse bestimmen denn heute das Geschäft?
Ich würde sagen, es gibt etwa 6 riesige Firmen und dann gibt es vielleicht noch 100 Diver. Und das ist alles. Das ist nicht eine Riesensache. Und die, obwohl ist ja verboten, Preisabsprachen machen. Aber trotzdem, wenn man laufend Geld verliert, dann stoppt Del Monte Mengen oder Chiquita reduziert Mengen und dann gehen die Preise wieder rauf.
Wenn die Preise für Ananas zusammengehen, gibt es heute bei den weltweit vernetzten Märkten keine Preisinsel mehr. Das bleibt auch für Johann Dähler nicht ohne Folgen.
Früher haben wir hohe Preise in Südeuropa und haben schlechte Preise in Deutschland, zum Beispiel in Nordeuropa. Seit EU, also wenn die Preise zusammengehen in Norwegen, dann kommen wir ja nicht mehr über in Holland. Also, es gibt nicht mehr eine Insel, wo man könnte, auch die Schweiz, man kann nirgends mehr herliefern. Man kann auch die Schweiz nicht beliefern, meine in der Schweiz können wir mehr über, wenn die Preise schlecht sind. Weil jeder Kleingrossist hat heute einen Draht auf Holland und wenn die Preise zusammengehen, dann kommt der billigere Ware über.
Der Johann Dähler hat die letzten 30 Jahre auf 2 Kontinente Ananas angebaut. In den Elfenbeinküsten in Afrika und seit ein paar Jahren im zentralamerikanischen Costa Rica. Sobald er auf seiner Plantage unterwegs ist, schlägt bei ihm der Bauer durch. Das muss auch so sein. Denn nur wer sich in dem harten Geschäft auch um Details vom Ananasanbau kümmert, kann erfolgreich bleiben. Der Johann Dähler bereut es nicht, von Afrika nach Zentralamerika gewechselt zu haben. Man sagt, Costa Rica sei die Schweiz von Zentralamerika. Und der Johann Dähler bringt sein Gastland und die Schweiz in Verbindung, wo man es vielleicht nicht würde erwarten.
Costa Ricaner sind stolz und ist auch nicht negativ. Das sind wir da in der Schweiz. Also, wenn sie, wenn ihnen einer kommt, ist das keine Katastrophe. Der findet das auch wieder einen Job. Hat auch keine Arbeitslose in Costa Rica. Und in Costa Rica müssen wir sehr dankbar sein, dass Leute von Nicaragua kommen, die arbeiten können. Wir sind fast ein bisschen angewiesen wie da in der Schweiz. Auf die Ausländer, die können helfen.
Der Johann Dähler produziert Ananas unter seinem eigenen Markennamen, wo dann bei uns in den Supermärkten gekauft werden können. Aber er liefert seine Früchte auch anderen Produzenten und Händlern. Wichtig ist eigentlich nur, dass die geernteten Früchte möglichst frisch und zu einem guten Preis verschifft werden können und in die Hände der Konsumenten kommen. Und dann gibt es in den Augen von Johann Dähler noch einen anderen Aspekt, warum man als Unternehmer seinen eigenen Namen nicht gross in den Vordergrund stellen
sollte. Früher war ich stolz, wenn Dähler Ananas draufgestanden ist. Und ich war stolz auf das, aber wir müssen feststellen, das ist eigentlich ein Fehler für uns. Weil die Leute mögen es nicht verleiden, sind nachher eifersüchtig und Verbindungen machen, stellen sie her. Darum, je anonymer die ganze Sache ist, je besser läuft es. Ist eigentlich schade, aber es ist jetzt einfach so. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass wir in Zukunft wieder Roswitha-Ananas machen, Roswitha-Banane. Und das trifft man auch regelmäßig. Ich gehe in den Globus und sehe dort Roswitha-Ananas. Auch wenn ich die Ananas auf Holland verkaufe oder auf Belgien, dann kommen jetzt via andere Kunden wieder in die Schweiz.
Der Johann Deller hat im Verlauf von Jahrzehnten gelernt, dass es besser ist, im Ananasgeschäft den persönlichen Stolz über die eigene Marke und die Gesetzmäßigkeiten von der Globalisierung klar voneinander zu trennen.
Deller macht ja nicht mehr so sehr viel. Das ist also der grösste Erfolg. Das geht da einem durch. Nur ist es nur sentimental. Leider mit der ganzen Globalisierung machen wir heute sehr viel Ananas mit grossen Firmen. Wir verkaufen die Ananas an Grosskonzerne und die Grosskonzerne verkaufen sie nur unter ihnen im Label. Es ist nicht mehr ganz so, dass ich immer mein Label verkaufe, weil dann sehe ich eben meine Marke nicht mehr. Es ist zwar bei mir eingepackt, aber es kann vielleicht von einem anderen Produzenten auch kommen.
Im Verlauf der Jahrzehnte ist der Johann Deller ins Grübeln gekommen, wie ein Unternehmen in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Die Rollen scheinen verteilt zu sein.
Der Reich ist immer der Böse und der Arm ist immer der Lieb.
Der Johann Deller hat auf seinem langen Weg als Ananasproduzent schmerzliche Niederlagen eingesteckt und zusammen mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern müssen Gesetze von der Globalisierung und das Auf und Ab von den Preisen auf dem Weltmarkt lernen. Auf dem Weg sind dann auch ein paar Illusionen auf der Strecke geblieben.
Sie müssen ja nicht glauben, dass wenn man bekannt ist, das heißt, etwa zwei im Hebel, niemand. Die Kunden, die wollen Ware und Billigware und die wollen Qualität.
Die Bilanz über die Arbeit auf der Plantage ist nach all diesen Jahren positiv. Kann man reich werden mit der Ananas? Der Johann Deller gibt eine mehrdeutige Antwort.
Nein, ich bin nicht reich. Ich bin reich, ja, weil ich flotte Kinder habe und einen Job habe, der mir gefällt. Von dem her bin ich sehr reich, ja.
Seit vielen Jahren stösst die Lebensgeschichte von Johann Deller in den Medien auf Interesse. Verschiedene Dokumentarfilme, vor allem von seiner Zeit in Afrika, sind gedreht worden. Nicht immer zur Freude von Johann Deller. Im Verlauf von seiner medialen Karriere hat man den Johann Deller zum Ananaskönig gemacht. Stört ihn das heute? Ist es eine Auszeichnung oder eine Belastung?
Früher hat es mich immer gestört, aber seit meiner Wiedergeburt habe ich den Blaustrahl, muss ich ehrlich sagen. Seitdem ich das nochmal auf die Beine gestellt habe und nochmal aufhebe, stört es mich überhaupt nicht.